Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Internationale Organisation für Migration schätzt, dass in den letzten 5 Jahren mehr als 19.000 Menschen ertrunken sind auf der Flucht übers Mittelmeer nach Europa. Und auch heute, morgen, die kommenden Wochen und Monate wird es Menschen geben, die versuchen, die europäischen Außengrenzen zu erreichen, über genau diesen Weg. Die EU-Innenminister wollen heute über die Seenotrettung beraten. Und wir gucken in der Tag auf Tschechien und die Slowakei, 2 Länder innerhalb der EU, die keine Geflüchteten aufnehmen wollen. Weiteres Thema heute: Wie bewerten eigentlich Menschen, die noch in die Schule gehen, aber bald eine Ausbildung machen wollen, die so zwischen 14 und 20 Jahren alt sind, wie bewerten die eigentlich soziale Berufe und Pflegeberufe? Die Familienministerin Franziska Giffey hat dazu eine Jugendbefragung gemacht, schönes Wort. Und die Ergebnisse, die gucken wir uns an mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Stefan Detjen. Hier ist der Tag, heute am Dienstag, den 7. Juli und ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Sie soll ein Schwerpunkt werden in der Zeit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die europäische Migrationspolitik. Horst Seehofer hat heute ja die Runde mit den EU-InnenministerInnen geleitet. Es ging um die Seenotrettung und das ist ein alter Streit, denn seit Jahren geht es um die Frage, wie die Geflüchteten, die eben über das Mittelmeer nach Europa kommen, wie die verteilt werden. Dass es dafür keine Lösung gibt, ist für Seehofer eine unwürdige Situation.
Zu dieser Wertigkeit Gemeinschaft gehört nach meiner Überzeugung, dass man Menschen vor dem Ertrinken rettet und dann auch die Menschen erstens mit würdigen Verfahren in Europa begleitet, ob Schutzbedarf vorliegt oder nicht, und dann auch im Falle des Schutzbedarfes eine Solidarität aller EU-Mitgliedstaaten, diese Flüchtlinge aufzunehmen.
In der Praxis, das wissen wir, funktioniert das mit der europäischen Solidarität aber nicht. Griechenland, Malta, Zypern, Spanien, Italien fühlen sich schon lange alleingelassen und die sogenannten Visegrad-Länder, also Polen, Ungarn, Slowakei oder Tschechien, was machen die? Die nehmen keine Geflüchteten auf, obwohl sie damit gegen EU-Recht verstoßen. Das gucken wir uns nochmal genauer an mit unserem Korrespondenten für Tschechien, Peter Lange in Prag. Peter, Seehofer hat heute vor dieser Videoschalte mit seinen KollegInnen nochmal betont, dass der wichtigste Wert die Menschenwürde sei und die Achtung der Menschenrechte. Wie kommt dieser Appell bei den politischen Entscheidungsträgern an?
Also ich denke, keine Regierung wird so bekloppt sein, die Bedeutung der Menschenrechte offen zu negieren. Wobei ich mich daran erinnert habe, der frühere tschechische Präsident Václav Klaus, der steht politisch eigentlich schon rechts von der AfD, der redet auch schon mal von Menschenrechtismus. Soll heißen, die Menschenrechte sind gewissermaßen zu einer Ideologie geronnen. Aber davon abgesehen, die Zeit der Appelle, denke ich, ist einfach vorbei. Das hätte vielleicht noch im Herbst 2015 funktioniert, bevor die EU-Innenminister damals diese Quotenregelung mit Mehrheit durchgesetzt haben. Aber es ist seither auch viel Porzellan zerschlagen worden. Die politische Lage ist festgefahren und blockiert. Jeder weiß, wo der andere in dieser Frage steht. Und ich denke, diese Asylpolitik ist auch in einigen Ländern, gerade auch in Ungarn, Polen und Tschechien, zu einer nationalen Prestigefrage geworden. Also wer in dieser Frage in diesen Ländern irgendwie nachgibt, der hat dann auch innenpolitisch im Grunde verloren.
Wie rechtfertigt man denn jetzt überhaupt diese Haltung? Also wenn wir mal gucken auf Italien, das ja nun einfach erstmal die erste Anlaufstelle ist für die Geflüchteten, allein schon aufgrund der geografischen Lage. Wie rechtfertigt man die Haltung, dass man sagt so, okay, Italien, ihr nehmt die Geflüchteten auf, wir aber nicht?
Die Argumentationslinien haben im Grunde 2 Richtungen. Die Wanderungsbewegung aus Afrika wird als illegale Migration angesehen. Die dürfte eigentlich gar nicht passieren. Es gibt keine Asylgründe, sagen sie. Es gibt nur wirtschaftliche Motive. Das zählt nicht. Da muss man die Außengrenzen abriegeln. Man darf keine Anreize schaffen. Und das heißt, alles, was man auf der anderen Mittelmeerseite vorhat mit Abriegelung, das findet auch die Billigung beispielsweise der tschechischen Regierung. Bei den Kriegsflüchtlingen aus Syrien und Afghanistan, da ist das etwas anders. Da verweist man auf die kulturelle Differenz. Also sie sagen, Wir nehmen ja gerne Leute aus unserem Kulturkreis auf. Also wenn es zum Beispiel sich um ukrainische Kriegsflüchtlinge handelt aus dem Bürgerkrieg, da haben wir gar kein Problem mit. Aber bitte keine Muslime, da haben wir keine Erfahrung mit. In ganz Tschechien leben ungefähr, man weiß es nicht so genau, 10.000 Muslime. Dazu gibt es immer noch die Angst vor dem Terrorismus. Der Präsident Miloš Zeman hat mal gesagt, nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen Muslime. Und das sitzt immer noch. Es gibt eine Angst vor kultureller Überfremdung, es gibt eine Angst vor Überforderung. Man hat immer nach Deutschland geschaut. Also wenn schon der große deutsche Nachbar mit diesen Problemen solche Schwierigkeiten hat, wie sollen wir kleines Tschechien schon damit umgehen? Und das ist dann eben ein Thema, das auch immer im Wahlkampf auftaucht, das genutzt wird, das auch zieht. Und zum Beispiel auch im letzten Präsidentschaftswahlkampf ist der Gegenkandidat von Miloš Zeman schon beschuldigt worden, er wolle die Grenzen öffnen, was natürlich nichts lag ferner. Diese Gesellschaft in Tschechien ist in vielen Dingen sehr zerstritten, aber es gibt einen breiten Konsens. Alle außer einer Partei vielleicht und zwei, drei kleinen NGOs sehen das so, dass Tschechien besser keine Flüchtlinge aufnehmen sollte. Lieber Hilfe vor Ort, lieber humanitär in Flüchtlingslagern was tun oder polizeilich bei der Abriegelung von Außengrenzen. Aber mit diesen Flüchtlingen, das wollen wir ja nicht.
Jetzt will Seehofer ja Asylzentren an den Außengrenzen anbringen, so ist zumindest sein Gedanke. Also da soll dann geguckt werden, ob es eine Asylberechtigung gibt. Die, die eine bekommen, die sollen dann eben verteilt werden auf Europa. Und die, die keine bekommen, die sollen dann zurück in die Herkunftsländer. Das ist ja jetzt auch keine ganz neue Idee. Es ist auch eine umstrittene Idee. Aber Seehofer hofft eben, dass sich die Anzahl der Asylberechtigten dadurch reduziert. Und dass zum Beispiel eben auch Tschechien sich da bewegen könnte an diesem Punkt. Wie schätzt du das ein? Könnte das klappen?
Also ich sehe das nicht. Das ist keine Frage der Zahlen. Die waren nie so riesig. Nach diesem Kompromiss von 2015 sollte Tschechien, glaube ich, 800 Flüchtlinge aufnehmen bei 10,7 Millionen Einwohnern. Mhm. Es ist eine Frage des Prinzips. Alles, was nach einer verbindlichen Quote riecht, wird von den V4, von diesen Visegrad-Staaten und damit von Tschechien nicht akzeptiert. Es ist auch eine Frage der Souveränität, gerade bei kleinen Ländern, die von sich sagen, wir wollen selber entscheiden, wer bei uns rein darf und wer nicht. Deswegen sehe ich das nicht so als eine Frage von Zahlen, sondern der Andrej Babiš, der Premierminister, hat hier gesagt, wir nehmen gar keine Flüchtlinge. Und selbst als diese Diskussion aufkam, ob man nicht minderjährige, unbegleitete Flüchtlingen die Möglichkeit geben sollte, von Griechenland in Europa angesiedelt zu werden und eben auch nach Tschechien. Da hat es zwar zwei NGOs gegeben, die gesagt haben, das können wir machen, wir haben genug Familien, die solche Kinder aufnehmen können. Der Premierminister war schlicht dagegen. Und dann hat er eine Weile lang öffentlich darüber nachgedacht, ja, man könnte doch stattdessen ein Waisenhaus in Syrien bauen. Das hat sich dann aber zerschlagen und dann kam Corona und jetzt wird darüber sowieso nicht mehr geredet.
Also es ist eine Frage des Prinzips, sagst du, und generell keine Geflüchteten aufnehmen. Das heißt, es gäbe auch keine anderen Bedingungen, unter denen man bereit wäre, Geflüchtete aufzunehmen. Oder müsste man da im Endeffekt einen finanziellen Anreiz setzen? Also jetzt mal einfach rumgedacht, Deutschland nimmt mehr Flüchtlinge auf und dafür zahlt man zum Beispiel mehr Geld bei den Grenzkontrollen oder für Frontex?
Also das wäre ein Element einer Lösung. Ich denke, es braucht zwei Elemente. Das eine ist Freiwilligkeit der Aufnahme. Alles, wo das Stichwort Quote dran steht, hat schon verloren. Das zweite ist die ersatzweise andere Hilfeleistung. Also wenn man nicht aufnehmen will, dann finanzielle Unterstützung für die aufnehmenden Länder oder mehr Geld für die Entwicklungshilfe, um Fluchtbewegung zu stoppen. Da hat Tschechien immer gesagt, ja, das machen wir ja auch und da würden wir auch dann mehr machen. Es ist dann aber doch immer nur beim Vorsatz geblieben. Also von den Zahlen her, was sie so an Geld geben, kann man nicht sagen, dass sie sich da besonders ins Zeug legen. Aber ich glaube, ohne diese zwei Elemente kommt man zu keiner Lösung. Und auch die deutsche Regierung hat ja in der Vergangenheit, sagen wir mal bis 1989, die westdeutsche Regierung häufig unangenehme Entscheidungen sich von sich gehalten, indem man das mit Geld erledigt hat. Also das Der Begriff der Scheckbuchdiplomatie ist eine deutsche Erfindung. Und so fremd wäre das der deutschen Bundesregierung auch nicht, wenn man sagt, das ist politisch bei uns nicht durchzusetzen. Wir wollen es nicht. Lass uns auf andere Weise helfen.
Jetzt können wir noch mal gucken zusammen auf die Slowakei. Die hat ja in diesem ganzen Gefüge eine Sonderrolle. Erklär uns noch mal, warum.
Also die Politik der Slowakei hat etwas Doppelgesichtiges. Also im eigentlichen Sinne sieht man das in der Slowakei im Prinzip genauso wie in Polen, Ungarn und Tschechien. Also wir wollen eigentlich keine muslimischen Flüchtlinge. Im Wahlkampf war das auch immer ein Thema. Die letzte Regierung und der letzte Ministerpräsident hat immer wieder diese Angst vor Flüchtlingen geschürt und gesagt, also das kommt für uns nicht in Frage. Aber nach außen ist die Slowakei sehr viel smarter und gewandter. Das liegt am früheren Außenminister Miroslav Lajčák und am damaligen Staatssekretär und jetzigen Außenminister Korczok. Die Slowakei hat zum Beispiel 2015 aus Österreich mehrere hundert Flüchtlinge aus einem überfüllten Aufnahmelager übernommen und hat sie versorgt, bis über die Asylanträge entschieden wurde. Die Slowakei hat auch mal 160 christliche Flüchtlinge aus dem Irak aufgenommen. Von denen ist dann aber ein großer Teil weiter Richtung Deutschland gewandert. Und die Regierung in Bratislava hat dann gesagt, seht her, also wir wollen ja, aber die wollen ja nicht. Die wollen ja gar nicht bei uns bleiben. Und damit war das Thema erstmal weg. Die Slowakei ist also in der Sache nicht viel anders unterwegs als die anderen V4-Staaten. Sie sind aber politisch und taktisch sehr viel klüger unterwegs. Und deswegen hat auch die EU-Kommission die Slowakei nicht verklagt, im Gegensatz zu beispielsweise Tschechien und Ungarn.
Ist denn die EU überhaupt dazu in der Lage, diese Haltung von eben diesen V4-Staaten in den Griff zu bekommen? Schwierig, wenn ich,
also ich
dich
bin
jetzt bin, ja, wenn ich all das jetzt noch mal kurz resümiere, was du gesagt hast. Ne? Ja. Also wenn es ist eine Prinzipiensache. Du hast ja eben auch schon mal gesagt, wenn es um Freiwilligkeit geht, na ja, eventuell könnte man dann noch darüber sprechen. Aber sofern irgendwie eine Quote ins Spiel kommt, ist eigentlich schon wieder vorbei.
Das ist so und man darf eins nicht übersehen: Diese Visegrad 4 haben 2015 offen gesagt, dass sie gegen diesen Beschluss der Innenminister waren. Andere Länder haben dem Beschluss zwar zugestimmt, aber dann doch sehr viel weniger Flüchtlinge aufgenommen, als sie per Quote hätten übernehmen sollen. Es gab auch, wenn man das so sagen kann, so eine kleinheimliche Obstruktion. Und auch jetzt dürften einige Länder, ich denke da zum Beispiel an Dänemark oder an die baltischen Staaten, eigentlich ganz froh sein, dass die Visegrad 4 da vorweg marschieren und den ganzen Ärger auf sich nehmen. Also es ist nicht damit getan, diese V4 zu überreden. Das ist schon schwer bis unmöglich. Es gibt noch andere Staaten, die freiwillige, vorläufige Regelung für die Übernahme von Bootsflüchtlingen, die der Innenminister ja ausgehandelt hat. Da haben sich ja nicht mehr viele Länder dazugefunden, außer denen, die jetzt dabei sind, diese drei oder vier. Und das ist auch ein Zeichen. Also keiner nimmt das freiwillig auf sich oder ganz wenige nur. Die großen Staaten, Schweden selber hat auch gesagt, wir sind jetzt eigentlich voll. Das ist nicht nur ein Thema der Visegrad 4, sondern eben ganz andere auch, die aber mehr oder weniger in der Deckung bleiben.
Was glaubst du, wird diese deutsche EU-Ratsherrschaft überschätzt in diesem Punkt vielleicht auch? Also Seehofer selbst ist ja skeptisch, dass es überhaupt dann heute auch zu einer Lösung kommen wird, ne?
Also heute ganz sicher nicht, da bin ich mir einigermaßen sicher. Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass es da überhaupt zu einer Lösung kommt, auch wegen dieser ganzen Vorgeschichte, wegen der Rolle Deutschlands im Herbst 2015. Gerade Seehofer ist nur schwer als unparteilicher Vermittler wahrzunehmen, weil er eben seit damals eben auch ganz viel politisch zerschlagen worden ist. Ich staune selber sowieso über die Erwartungen an Deutschland, denn das meiste, um das es geht, sei es der EU-Haushalt, seien es diese Corona-Milliarden, der Klimaschutz, der Brexit, das meiste muss doch einstimmig entschieden werden. Und da ist doch Deutschland bestenfalls Moderator. Aber das hilft alles nichts, wenn in der gesamten EU kein Wille zur Einigung oder zum Kompromiss da ist. Da kann dann auch der beste Moderator nichts ausrichten. Naja, und wenn es da mal Kompromisse geben wird, dann dürfte bei vielen Kollegen auch der Stehsatz schon formuliert sein, dass das dann faule Kompromisse sind, weil alle drunter zu leiden haben. Also ich bin da eher skeptisch und diese Flüchtlingsfrage ist mit das dickste Brett, was da zu bohren ist.
Peter, danke dir für deine Einschätzung und dass du uns das hier erklärt hast im Podcast von der Tag.
Gerne.
Noch vor ein paar Wochen, da ist ja ordentlich geklatscht worden, ne? Immer so gegen 21 Uhr Fenster auf oder raus auf den Balkon oder auf die Straße und dann klatschen für alle, die in der Pflege oder im Krankenhaus arbeiten und gerade am Anfang der Corona-Zeit hart gefordert worden sind. Das sollte dafür stehen, dieses Klatschen, dass eben auch die anderen diese Arbeit wertschätzen und anerkennen. Die PflegerInnen haben dann schnell gesagt, okay, das ist schön, dass ihr klatscht, vielen Dank, aber mehr Geld würde uns eigentlich mehr helfen. Die Familienministerin Giffey will sich dafür einsetzen, dass diese Berufe in der Pflege, im Sozialen aufgewertet werden, auch finanziell. Und dazu hat sie heute eine Jugendbefragung zur Aufwertung sozialer Berufe vorgestellt, so heißt das offiziell. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio hat sich das Ganze genauer angesehen. Stefan, warum gibt es diese Jugendbefragung überhaupt? War jetzt Corona der Anlass dafür?
Nein, das war es, glaube ich, nicht. Denn die Befragung wurde zu einem Zeitpunkt gemacht, als Corona hier noch gar nicht voll eingeschlagen hat. Also der Hauptteil der Befragung von jungen Menschen, 14- bis 20-Jährigen, fand statt im März und im April. Und es gab dann danach nochmal Panelbefragungen, Gruppen von 50, die da in Gesprächssituationen gebracht wurden. Im Mai, wo dann natürlich auch die Corona-Lage und die ganze neue, belebte Diskussion über Pflege- und Erziehungsberufe, denen im Moment so viel Respekt gezollt wird, damit eingeflossen ist.
Dann sag uns mal, was ist denn die Kernaussage jetzt bei dieser Befragung? Was kommt dabei rum? Was ist wichtig?
Ich glaube, das hat Franziska Giffey, die Familienministerin, nochmal gesagt. Es ging natürlich darum, zunächst mal auch für den Gesetzgeber und für die Regierung, für die Exekutive in Bund und Ländern Erkenntnisse zu sammeln. Wie ist die Einstellung des Nachwuchses zu diesen Berufen, in dem Mangel herrscht? Man braucht Pfleger, man braucht auch Erzieher. Auch Erzieher sind jetzt als Mangelberuf förmlich auch von der Bundesanstalt für Arbeit benannt worden. Also man ist da auf Nachwuchs angewiesen und will wissen, wie stehen die jungen Menschen dazu? Was würde diese Berufe attraktiver machen? Wo sehen die jungen, die Menschen die Probleme? Das war sozusagen das Erkenntnisinteresse, auf das man dann ganz konkret ja Politik aufbauen will und aufbauen muss. Und dann gab es natürlich auch eine Botschaft, die Franziska Giffey heute ausgestrahlt hat. Sie hat gesagt, wir haben schon erkannt, wo das Problem liegt. Bezahlung ist schlecht, Ansehen könnte besser sein. Aber eben die Motivation ist eigentlich da. Da ist eigentlich ein Potenzial bei jungen Menschen. Die finden diese Berufe an sich interessant, reizvoll. Da gibt es viele, die das gerne in diese Berufsfelder reingehen würden. Aber man muss es eben attraktiv machen.
Okay, und Attraktivität bedeutet in dem Fall eben einfach mehr Geld. Let's face it.
Das war eine ganz klare Aussage in diesen Befragungen. Die Berufe stehen im Ruch, dass sie schlecht bezahlt sind. Aber ganz interessant war, dass Franziska Giffey sehr selbstbewusst eigentlich gesagt hat, man muss sich mal anschauen, wie die Bezahlung da inzwischen ist. Die ist in den Pflege-, in den Erzieherberufen in den letzten Jahren auch gestiegen. Man hat da schon Konsequenzen gezogen. Das ist ja keine neue Erkenntnis, dass man erstens Leute braucht und zweitens, dass die Bezahlung nicht gut ist. Mal ein paar Zahlen, die Franziska Giffey genannt hat. Einstiegsgehälter, Erzieherinnen und Erzieher ohne bisherige Berufserfahrung, gut 2.800 Euro. Dann, wenn sie schon mehrjährige Berufserfahrung haben, gut 3.800 Euro. Das ist mehr, als, glaube ich, viele denken. Wir haben auch vorhin hier im Studio gesprochen und einige sagten, ach, wir dachten, das sei doch deutlich geringer. Dann haben die rausgearbeitet, das war zum Beispiel auch ein ganz wesentlicher Punkt von diesen jungen Menschen, die da befragt wurden, dass sie gesagt haben, wir haben den Eindruck, da gibt es keine guten Entwicklungschancen. Man steigt da ein und was kann man denn dann werden, wenn man mal Erzieher wird oder wenn man in einen Pflegeberuf geht. Also auch das soll rausgearbeitet werden. Giffey sagte deswegen vorhin auch nochmal Gehälter für Kita-Leitung, kleinere Kitas, bis 40 Plätze, mehr als 3.350 Euro. Bei großen Kitas, die gibt es ja auch in Städten, dann 180 und mehr Kinderplätze. Das sind dann schon knapp 6.000 Euro, die man da verdienen kann. Also da ist schon eine erhebliche Spanne. Und vielleicht stimmt diese Beobachtung von Giffey, dass viele das gar nicht so genau wissen.
Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf diese Motivation, die ja da ist. Unterteilt sich das denn? Also ist das im Endeffekt für junge Frauen und junge Männer gleich interessant, dieser Beruf? Oder gibt es da auch noch mal Unterschiede? Ich frage das natürlich deshalb, weil gerade so diese sozialen und Pflegeberufen ja eher immer Frauen zugeschrieben werden.
Ja, das ist es. Und in der Tat ist die Attraktivität bei Frauen größer. Aber ganz interessant fand ich zum Beispiel eine Frage, ein Fragefeld, das da vorgestellt worden ist, wo gefragt wurde, wovon hängt das eigentlich ab bei Männern und bei Frauen? Wie ist das Ansehen von solchen Berufen? Mhm. Und da wurden zwei Fragen gestellt. Wo bekommt ihr eigentlich Unterstützung? Wer unterstützt euch und welches Ansehen bekommt ihr? Und da kam raus, dass auch bei Männern zum Beispiel die Aussage, dass Familien unterstützen, doch sehr viel Zustimmung gefunden hat. Aber das deutlich wurde, bei Männern geht das dann ganz stark runter, wenn gefragt wird, wie ist das im Freundeskreis, wenn du da hingehst und sagst, ich werde Erzieher. Und da sagten dann doch viel, viel weniger, dass sie da Unterstützung bekommen. Also da geht es auch um Ansehen, um das Image von
Berufen. Das Image, genau. Ja, genau. Ja, okay. Jetzt will ja die Familie...
Also ich habe hier gerade die Zahl, ich kann das nochmal...
Ja, gerne.
Ich habe es gerade rausgesucht. Also die Aussage, es wäre mir unangenehm, wenn meine Freundinnen und Freunde mitbekommen würden, dass ich in der Kindertagesbetreuung oder Pflege arbeiten will, da sagen 13% der Frauen, das wäre mir unangenehm, aber 24%, also fast ein Viertel der jungen Männer sagen, das wäre mir unangenehm. Und gleichzeitig dann eben diese Frage Unterstützung von Familien, 74% der jungen Frauen sagen, Familie würde es unterstützen und 59% der Männer sagen, unsere Eltern, unsere Familien würden das unterstützen.
Inwieweit helfen denn jetzt eigentlich diese Ergebnisse aus der Studie weiter in Bezug darauf, dass die Familienministerin ja generell soziale Berufe aufwerten möchte? Also welche Schlüsse kann sie da jetzt draus ziehen?
Ja, ich glaube, das eine ist dieses Thema eben wirklich die Gehaltsstrukturen da deutlich verbessern. Das fängt dann schon beim Einstieg an, Ausbildung attraktiv zu machen. Jetzt am 1. August zum Beispiel gilt für viele Ausbildungsberufe, aber eben auch für den Erzieherberuf eine verbesserte BAföG-Regelung. Das sogenannte Aufstiegs-BAföG wird jetzt als nicht rückzahlbares Darlehen, also als voller Zuschuss für junge Menschen gewährt. Und Giffey hat gesagt, dass im letzten Jahr, als das noch rückzahlbare Darlehen waren, dass auch schon da die Nachfrage nach diesen BAföG-Leistungen für Erzieherberufe ganz besonders stark nachgefragt worden sind. Also da setzt man dann an und sagt, dann machen wir das noch attraktiver, indem BAföG-Leistungen nicht mehr zurückgezahlt werden müssen in diesem Bereich und hoffen, dass das dann für junge Leute noch mal attraktiver wird.
Okay, Stefan, jetzt gibt es diese Jugendbefragung. Jetzt hast du uns ein paar Zahlen, ein paar Fakten geliefert. Wissen wir jetzt alles. Aber wo liegt jetzt das Potenzial?
Ja, das haben die auch gesehen. Das lässt sich dann auch ableiten, welche Gruppe die Politik ganz besonders in den Fokus nehmen wird. Das sind Jugendliche mit höheren Ausbildungen, also Abitur, Fachabitur und so weiter. Auch da misst man, die Berufe werden als sehr attraktiv wahrgenommen, als sinnerfüllend. Das hat einen Wert, sich um andere Menschen zu kümmern in der Kindererziehung, in der Altenpflege. Es wird auch gesagt, man geht davon aus, die Jugendlichen gehen davon aus, dass eine abwechslungsreiche Tätigkeit, auch die Jugendlichen mit vergleichsweise hohen Bildungsabschlüssen, aber da kommen dann die Ambivalenzen viel deutlicher zum Tragen, eben wenig Aufstiegschancen, eher schlechte Bezahlung. Aber da sieht man gleichzeitig das Potenzial. Ich gehe mal davon aus, wenn die Politik eine Lehre draus zieht, dann entwickelt sie ganz besonders Angebote und geht ganz besonders eben an Gymnasien, an Fachschulen, an Fachoberschulen, Fachhochschulen und wirbt da, denn da ist das Potenzial, Leute mit guten Bildungsabschlüssen in diese Berufe zu bewegen. Und das kommt ja dann am Ende auch allen zugute.
Es ist vorbei bei Junimond. Na, das stimmt nicht ganz. Zumindest vorbei mit der Tag. Wie immer gilt, wir freuen uns über Anregungen oder auch Kritik. Gerne unter dertag@deutschlandfunk.de. Das ist die richtige Adresse. Wir hören uns schon bald wieder. Sonja Meschkat ist mein Name. Danke fürs dabei gewesen sein.